Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lone Gunman Show. Ja, hier ist sie wieder. Wir sind wieder da im Jahr 2020. Es gibt eigentlich auch ganz wenig Anlässe, weshalb wir noch raus dürfen. Deshalb haben wir gedacht, Mensch, mein Gott, da können wir auch mal wieder über eine Akte X-Folge reden. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern der Mann, der jetzt froh wäre, wenn er am Okoboji-See wäre, weil dann wäre er nicht hier und nicht in Quarantäne. Hallo Christoph!
Hallo Gregor, ja, tatsächlich die erste Folge, in der ich nicht am Okoboji-See oder in einer anderen Location bin, sondern tatsächlich bei mir zu Hause, denn was anderes geht ja auch nicht. Deswegen auch hier nochmal Hallo von mir da draußen und auch hier das erste Mal die Nerd und Krempel-Hörer, die kennen es schon, mein Notaufnahmeportal hier quasi. Ich muss nämlich anders aufnehmen, mein Setting musste
der Arbeit weichen.
Genau, deswegen entschuldige ich mich für meine etwas andere Soundqualität. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und wir hoffen, dass es dann nach der schlimmen Zeit dann auch wieder besser ist.
Oh Gott, du hast uns gleich zu Beginn deprimiert.
Nein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schön, dass wir mal wieder über Akte X reden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, als ich heute habe ich die Folge gesehen, habe ich gedacht, ob ich das überhaupt noch kann, Akte X gucken und dazu Notizen machen und dann darüber sprechen. Aber es fühlte sich an wie nach Hause kommen.
Ein bisschen schon, ne? Ja. Tatsächlich. Also mir hat es tatsächlich auch gefehlt. Ich fühle mich momentan auch in vielen älteren Serien momentan eher zu Hause.
Vielleicht liegt das an deinem Alter.
Ja, definitiv liegt das an meinem Alter.
Ja.
Und wir gehen ja schon mit großen Schritten tatsächlich aufs Finale hinzu, der ersten Staffel, auch wenn wir noch vier, fünf Folgen, aber naja, es ist schon ein bisschen weiter und wir haben nur 3 Jahre gebraucht.
Hey. Ja, hey, also man muss sich ein Ziel setzen, das Ziel war es, wir halten durch und wir haben es durchgehalten.
Ja.
Jetzt liegt es nur daran, dass ich demnächst die zweite Staffel endlich kaufen muss.
Ja,
das habe ich noch nicht
gemacht. Du wartest auf einen günstigen Preis.
Ja, ich warte, dass Amazon sagt, hey, ich schenk's dir.
Ja, wir sponsern die Lone Gunman Show, meinst du?
Ja, genau. Das wäre doch mal was. Amazon sponsert die Lone Gunman Show. Das wäre großartig. Nein, ich denke, wenn es dann dazu kommt, werde ich schnellstmöglich mir die zweite Staffel besorgen, dass wir natürlich auch dann ganz normal weitermachen können. Ich hoffe auch jetzt, dass wir wieder regelmäßiger erscheinen werden als in den letzten 3 Monaten.
Ja, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine Weile ein bisschen mehr Zeit haben, um uns da das ja zu beschäftigen. Tja, wir sind in der 18. Folge der ersten Staffel, die den tollen englischen Titel Shapes hat und den deutschen Titel Verwandlungen. In den USA ist diese Folge am Kein Witz 1. April 1994 ausgestrahlt worden, bei uns am 3. Februar 1995. Autor der Folge war Marilyn Osborne. Schlechter Ozzy Osbourne-Witz oder Marilyn Manson-Witz. Egal, ich finde schon einen, den ich reinschneide. Nein, mache ich nicht. Und Regie hat der allseits bekannte David Nutter geführt. Also ein Veteran quasi. Mhm. Der uns in den letzten, zum Beispiel auch ganz viele Folgen, weißt du, wo wir ihn zuletzt gesehen haben, also als Regisseur? In der finalen Game of Thrones Staffel. Da hat er noch die guten Folgen am Anfang gemacht. Tatsächlich. Bevor es dann vorbei war. Die sind von ihm.
Du meinst die siebte Staffel oder was?
Ja, nee, die achte Staffel
existiert für mich nicht.
Ach komm, aber da gibt es ja so ein Making-of von der achten Staffel, The Last Watch, sehr empfehlenswert, eigentlich besser als die Staffel. Also die The Last Watch Doku von Game of Thrones, da gibt es ist David Nutter halt als Regisseur der ersten Folgen ist er dabei und da gibt es so eine herrliche Szene, wenn er aus seinem Hotelzimmer auscheckt, also wenn er die Dreharbeiten verlässt und der Serie den Rücken zukehrt und das ist sehr witzig, weil er geht einfach aus dem, so ganz episch, zieht er seine Jacke an, nimmt seinen Koffertrolley, geht aus dem Zimmer raus und das Licht bleibt an. Das hat mich total wahnsinnig gemacht, dass er das Zimmer verlässt, obwohl das Licht anbleibt im Zimmer, ne? Und in dem Moment geht die Tür auf und er fasst nochmal rein und macht den Lichtschalter aus und geht weg. Das war einer der schönsten Game of Thrones Momente am Ende für mich.
Das ist großartig. Wir gucken mal, was er uns diese Folge hier kredenzt hat in Verwandlungen. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich würde sagen, es geht so los, wie es immer losgeht.
In der Nacht. Mit einem toten Wolf.
Ja, es ist diese ausgestopften Tiere am Anfang, und so, das war schon ein bisschen creepy. Und dann sehen wir, ich habe mir aufgeschrieben, wir sehen Alan Quatermain.
Wir sehen tatsächlich Ann Quarterman. Das ist wirklich, also es ist nicht der Schauspieler oder die Figur, aber der Schauspieler hat tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit, der mit seinem Sohn des Nachts auf seiner Ranch unterwegs ist. Da draußen donnert es und stürmt es und man hat halt Geräusche gehört und mein Gott, nicht, dass da noch ein Fox im Hühnerstall ist.
Genau, aber wir hören ein Heulen. Ja, es klingt genau nach irgendwas wie ein Wolf, Berglöwe, irgendwie sowas da oben. In den Wäldern kann ja alles rumlaufen und es ist schon so ein bisschen bedrückende Stimmung und es regnet natürlich auch. Das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Die Pferde sind aufgescheucht und
wir sehen eine tote Kuh auch auf dem Boden liegen.
Genau, der Sohn Lyle findet dann die Kuh. Ich habe erst gedacht, das wär ein Schaf oder eine Ziege. Ich habe das nicht erkannt. Aber sie sagen dann irgendwie 5 Minuten später, dass sie Rinder verloren haben. Genau, also es ist auf jeden Fall eine Kuh, die er dort tot am Boden findet. Sie trennen sich natürlich auch, was ja immer eine gute Idee ist. Nachts so alleine auf so einer Ranch. Ja,
ja, aber das sind beinharte Rancher, weißt du? Das sind so bewaffnete Rancher. Das sind nicht so wie wir, weißt du? Wir wären, ne, wir würden uns im Auto einschließen und einfach und die Musik so laut machen, bis es morgen ist. Aber das sind beinharte Kerle des Westens.
Ja, trotzdem war das vielleicht keine so gute Idee, denn tatsächlich sehen wir dann böse Augen aufblitzen, ja, und wir sehen, wie ich habe mir tatsächlich seinen Namen nicht gemerkt, für mich war ja die ganze Folge über Alan Quatermain, ja, Parker, Mr. Parker, wie Mr. Parker plötzlich angefallen wird von einem komisch aussehenden, wolfartigen Wesen. Entschuldigung, es ist natürlich der Sohn.
Der Sohn.
Lyle wird angegriffen. Genau. Entschuldigung.
Lyle wird angegriffen und vorher sieht man ihn nur, sieht man so eine Wolfsmaske, genau. Also so eine Werwolfartige Maske, die ein bisschen cheesy aussieht. Aber dann sieht man, wie er halt angesprungen wird und niedergerissen wird und sein Vater guckt da entsetzt in die Dunkelheit und ab Vorspann.
Aber er hat ja noch seine Knarre dabei und hält natürlich voll drauf. Und dann kommt ja der Reveal quasi. Ja, wir dachten, er schießt auf einen Wolf oder sowas und dann liegt dort ein Mensch, eine Leiche von einem Mensch.
Genau. Genau. Aber wir haben doch einen Wolf gesehen. Da bin ich total sicher, Christoph.
Wir haben auch einen Wolf gesehen. Also ich bin mir da auch sicher.
Total sicher. Ja, und das ist nach dem Vorspann ist man ja auch gleich bei Quarterman zu Hause mit dem örtlichen Sheriff, der örtlichen Verwaltung und Mulder und Scully.
Das ist der Anwalt der Parkers. Ich habe mir auch aufgeschrieben, genau, dass da noch andere Agenten sind, aber es ist tatsächlich nur der Anwalt, weil er von den anderen Indianern jetzt quasi ja nicht verklagt wird, aber er steht halt unter Mordverdacht, weil er den Indianer erschossen hat.
Genau, er hat ja auch generell, also der gute Quarterman, so nennen wir ihn am besten, hat tatsächlich ein Gerichtsverfahren gegen den örtlichen Indianerstamm. Und zwar geht's darum, um das alte leidige Thema, was uns seit unserer kleinen Farm begleitet. Wo endet deine Ranch, wo endet mein Stamm? Quasi. Also um so Grenzstreitigkeit. Und deshalb ist auch der Anwalt da und weil er natürlich anscheinend kein großer Freund der Indianer ist, passt das natürlich wie Faust aufs Auge, dass er dann nachts auch noch irgendwie einen scheinbar bei sich auf dem Grundstück erschossen hat.
Vor allen Dingen, mit dem er ja auch im Streit liegt. Also der gute Joe und die gute Gwen sind ja die ihn quasi verklagt haben, wie wir später erfahren werden.
Der rastet auch so ein bisschen aus und sagt halt, das ist halt alles irgendwie sein Recht und für ihn ist das, möchte er, dass das vor Gericht alles geklärt wird, vernünftig, und sein Anwalt versucht ihn auch immer so ein bisschen zu beruhigen, ne, und ja gut, und Mulder und Scully, die sind da schon so ein bisschen auf der Fährte halt, ne, könnte man sagen.
Ja, total interessant halt auch, dass Mulder und Scully da sind. Wir wissen das ja, also für uns oder für die normale Polizei ist halt das ein normaler, in Anführungsstrichen, Mord gewesen, was da passiert ist. Er redet zwar immer von einem wilden Tier, das sie gesehen haben, aber es sieht ja nicht danach aus, ja, beim besten Willen nicht. Die haben sich das halt aus den Fingern gesogen und so weiter. Und man fragt sich schon, was machen jetzt Scully und Mulder da? Vor allen Dingen, weil keine anderen Agenten da sind, ja, die sie sonst immer dazu holen aus irgendwelchen Gründen. Aber
ja, wir erfahren das ja später.
Genau, jetzt geht es ja erstmal darum, dass der gute Quatermain erstmal die Geschichte der Nacht erzählt, ja, dass er rote Augen und Fangzähne gesehen hat und dass sie dort rumgestrichen sind und die letzten Tage auch schon immer nachts irgendwelche Geräusche gehört haben und so weiter. Und deswegen sehr vorsichtig waren immer in der Nacht.
Genau, und dass das halt alles ein Unfall ist, aber was hat er auch nachts auf seinem Grundstück
genau.
zu sorgen? Und der, sie begegnen dann ja draußen noch dem Sohn, der da auch ein bisschen, naja, der Sohn ist so ein bisschen näher an der Sache dran, so ein bisschen näher auch am Wasser gebaut halt, ne? Und dem tut das sichtlich mehr leid, als es seinem Vater leid tut. Halt,
was, ne? was ich ein bisschen schade fand, ist, weiß nicht, warum sie das gemacht haben, Mulder guckt sich, vor allem Mulder, ne? Der guckt sich ja noch die Bisswunden oder Schnittwunden, die der Lyle sich eingefangen hat, als er angegriffen wurde von dem Wesen, an. Aber das zeigt man nicht. Ja, man guckt, der hebt so halb sein T-Shirt hoch oder sein Hemd und Mulder geht so hin, aber so im Hintergrund, dass man das überhaupt nicht sieht. Erstens, warum guckt sich Mulder das auch noch nicht Scully als Ärztin, Und warum zeigt man das nicht?
Guter Punkt.
Da habe ich mich sehr gewundert, warum man das nicht zeigt, weil viel später, also kurz vor Schluss quasi, nicht ganz kurz vor Schluss, auf jeden Fall später, sagt Mulder dann auch, ja, dass diese Wunden halt auch so aussehen wie die Wunden, die Lyle sich zugefügt oder Lyle hatte nach dem Angriff. Deswegen wundert es mich, warum man das nicht gesehen hat. Aber egal.
Ja, das stimmt allerdings. Er findet da ja auch draußen noch bei der Begehung auch so ein bisschen Haut,
so Hautfetzen. So
von der Häutung halt. Wo witzigerweise er kein Problem hat, das anzufassen, die Ärztin aber, also Scully, deutlich angewidert davon guckt. Also darauf das guckt. Da musste ich auch so ein bisschen lachen, weil eigentlich sie ist ja die Ärztin, Und aber sie war deutlich angewidert, auch als er ihr das so von der Nase hält halt, ne? So ein bisschen, oh, guck mal, ein bisschen Schlangen, sieht aus wie Schlangenhaut.
Also es ist auch total geile Szene, wie er da rumläuft und dann sich halt also so ganz genau anschaut und er dann dieses komische Hautfetzen-Ding findet, was wirklich so aussieht wie so eine gehäutete Schlange, und dann damit wirklich so geil vor Scully rumwedelt und das dann auch irgendwie so ins Auto schmeißt und so, es ist super.
Sie fahren ja dann
nach. Er findet ja noch eine andere Sache. Er guckt ja auf der Ranch, guckt er sich noch so ein bisschen um und sieht dann so Fußspuren. Und diese Fußspuren im Matsch, die sind dann, sehen so aus wie so eine tierische Fußspur.
Die in eine menschliche
Übergeht, genau, und dann plötzlich sind es wie menschliche Fußabdrücke. Auch darüber wird überhaupt nicht gesprochen an dieser Stelle.
Nein, und das ist, ganz ehrlich, wie erklärt man sowas? Ne?
Ja.
Also,
er holt Scully nicht dazu.
Erst hat er auf dem Hund gesessen.
Er guckt sich das nur an und dann fahren sie weiter. Also es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, an der Stelle zumindest nicht.
Diese ganze Werwolf-Analogie, die wir in dieser ganzen Folge haben, die wird an keiner Stelle großartig hinterfragt oder also die wird sehr schnell als gegeben hingenommen, weißt du? Wir bekommen einfach als Zuschauer so ein paar, so die letzten Beweise, aber wir haben ja auch am Anfang den Wolf gesehen halt, ne? Also uns muss man es nicht mehr vormachen und die haben sich nicht da groß die Mühe gemacht.
Genau. Mulder glaubt es sowieso, Scully ist halt in der Folge skeptisch, wie eh und je,
Aber Mulder hat ja auch einen historischen Grund dafür.
Genau, aber wir als quasi das dritte Auge, das von draußen drauf guckt, wir wissen ja schon, was los ist. Uns braucht man ja nichts mehr vormachen, deswegen so ein bisschen irgendwie dieses, ich habe das auch nicht ganz verstanden, warum Mulder diese ganzen Indizien findet, aber nicht darüber spricht.
Ja, das ist mir tatsächlich in der Folge auch aufgefallen. Das wirkte so wie, es stand halt im Drehbuch, und wir gehen einfach schnell zum nächsten Punkt. Ich muss auch sagen, ich habe immer bei sowas überlege ich mir manchmal, wie das so wäre, wenn wir beide die ermittelnden Beamten wären. Weißt du, ich würde dir dann immer total absurde Storys erzählen. Mhm. Weißt du, wenn du siehst da diese Spuren von dem Wolf und danach die in eine in menschliche Spuren übergehen, dann würde ich sagen, erst hat er auf dem Wolf gesessen, dann hat er sich hingestellt und den Wolf getragen.
Mhm. Könnte man so machen.
Ja, siehst du. Hast du noch Fragen zu dieser Geschichte? Abgehakt.
Lass uns wieder fahren.
Richtig. Aber die fahren ja auch nämlich ins Trigo Indian Reservoir.
Ja.
Was aussieht wie so eine ganz runtergekommene,
wie so ein
Trailerpark,
Es wirkt so ohne, also wie so ein Lager, wie so ein Gefangenenlager quasi. Also,
man möchte eigentlich, ich frage mich, ob die in den Reservoirs wirklich so leben.
Ich hoffe nicht.
Also das kann eigentlich nicht sein, oder? Also ich habe keine Ahnung, wie das so ist, aber ich stelle mir das immer so als Kleinstädte irgendwie vor, die dann wirklich halt heutzutage einfach nur, da gibt's halt eine Indianerpolizei und sowas.
Und Casinos.
Und Casinos und viel Casinos, ja, aber das wirkt tatsächlich.
Und Feuerwasser.
Wie, Ja, das war.
Entschuldigung, das ist alles klischeehaft, nicht?
Hast du alle Klischees? Ja, wollte ich gerade sagen. Wie viele Klischees brauchst du noch in der heutigen Folge? Aber tatsächlich ist das ein bisschen. Es zeigt halt, dass die da halt auch nicht gerade mit Geld gesegnet sind, nee. Und Mulder und Scully fahren, aber da halt hin, ne, ist halt logischerweise. Es ist halt die andere Partei quasi.
Außerdem wird da ja auch die Leiche des verstorbenen Joes aufgehoben.
Genau. Und sie befragen dann quasi die dorfältesten Indianer.
So kann man das sehen.
Wie man das so macht. Genau, und die sich natürlich sehr abweisend zeigen und gleich halt auch erzählen, dass sie mal gegen das FBI gekämpft haben in den goldenen 70er Jahren. Und ja, Mulder aber durch seine aufgeschlossene Art da schon so ein bisschen punkten kann, ne? Sie machen ja auch immer so Anspielungen auf seinen Namen halt, ne? Dein Name hört sich ja auch ist ja auch indianisch,
Fox. Hier noch nicht, das kommt später.
Hier noch nicht, genau, aber zumindest, dass sie das FBI nicht mögen, genau. Und dass es da einen großen Konflikt gibt.
Genau, hier der gute Ish. Sagt dann ja auch noch so einen guten Satz, sie glauben nicht an uns, wir glauben nicht an sie.
Und wir nicht an sie.
Ne? Also für den guten Ish ist das halt zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben sollten. Die Indianer, also sein Stamm und das FBI, die gehören halt nicht zusammen.
Was ich toll fand, war der Polizist, der von der Indianerpolizei.
Sag das nicht.
Man sagt nicht Indianerpolizei, also
der Sheriff.
Gott. Der Sheriff, aber es ist ja Stammes, ich glaube, die Bezeichnung ist Stammespolizei.
Naja, er ist halt,
ich glaube, korrekt ist
Stammespolizei. Es kommt ja auch zwei, dreimal so ein bisschen raus, dass er so zwischen den Stühlen steht, weil natürlich ist er Teil des Stammes, ja, aber er ist halt auch Polizeibeamter, er ist halt der Sheriff dort.
Ja, ja, und ja, aber ich habe ja recherchiert, ich habe nämlich die Serie Longmire gesehen und da weiß ich, dass die Stammespolizei in den Reservaten die genau die gleichen Rechte hat, sie sind einfach die Polizei.
Ja, genau, er ist ein richtiger Polizist im Staatsdienst,
genau.
Steht aber so zwischen den Stühlen, weil er natürlich auch Teil seines Stammes ist.
Genau, ich entschuldige mich für Indianerpolizei. Aber dafür hat er tolle Haare. Also ich habe mir aufgeschrieben, ich würde gerne diese Haare haben.
Das glaube ich dir aufs Wort. Du würdest gerne, glaube ich, von allen diesen Indianern dort, die Haare gerne haben, oder?
Oh ja. In meiner Situation ist man nicht wählerisch. Naja, auf jeden Fall gibt's dann halt so ein bisschen noch ein bisschen Backstory halt über diesen Konflikt, den die Indianer mit den anderen Siedlern haben, die Grenzstreitigkeiten und halt natürlich das, was du auch schon gesagt hast, das Ansehen der Leiche halt.
Ne? Genau, das
von Mulder.
Der wird ja der gute Joe, die Leiche des Joes wird ja bewacht von zwei toten Wächtern vor dem Revier.
Das
finde ich auch eine irgendwie krasse Szene, wenn diese zwei bemalten Indianer dort stehen und dann kommen Mulder, Scully und der Sheriff halt an und er sagt, lasst sie rein, sie dürfen sich das angucken und so. Ah, irgendwie schon, also an sich finde ich das ja eine total interessante so Geschichte, weil ich kenne es natürlich nur aus Filmen und Serien und weiß nicht viel, ob das wirklich so ist und aber interessant klingt das auf jeden Fall alles, diese Religionsgeschichte von denen, sage ich mal.
Ja, definitiv. Es ist halt, da ist halt vieles auch noch so geheim und der amerikanische Ureinwohner und pipapo. Was ich mich nur gefragt habe, war, darf Mulder, also als FBI-Agent, jeder Leiche im Mund rumfummeln? Also, weil er macht das ja, ne? Also er macht ihr ja den Mund auf und dann sehen wir ja diese Reißzähne. Ja. Er hat ja wie Vampirzähne.
Ja, ja, so richtige halt, ne? Reißzähne.
Und ich habe mich gefragt, warum lässt er das denn nicht die Ärztin machen, die er dabei hat?
Weißt du? Das habe ich mir hier auch wieder aufgeschrieben, weil Scully guckt sich halt so den Bericht an und so weiter, ja, was so passiert ist und Mulder fummelt halt so, vor allen Dingen, warum fummelt er an seinem Mund rum? Ja, gut, wir wissen natürlich, weil Mulder davon ausgeht, also zu wissen, was er findet, ja, aber warum guckt sich Scully als Ärztin das nicht denn an? Naja.
Richtig.
Aber genau. Wir wissen, merken dann eine Autopsie, also Mulder möchte ja eine Autopsie machen, weil man ja vielleicht auch innen noch Veränderungen im Körper sehen kann, da erklärt der Sheriff aber, das geht nicht, denn das wäre eine Entweihung und dann würde der Geist nicht in die ewigen Jagdgründe gehen können, sondern dann würde er auf ewig bleiben und deswegen ist das nicht möglich.
Richtig, richtig. Danach reden die beiden Mulder und Scully noch im Auto über die Autopsieergebnisse und da erfahren wir ein bisschen was Historisches, nämlich dass J. Edgar Hoover, der gute J. Edgar, die erste X-Akte über so einen Fall aufgemacht hat.
Genau, 1946 oder sowas war das, ne?
Richtig, über quasi Lupus, also über, nicht Lupus, sondern Gott, nein, aber über eine Lypanthropie, genau, bei einem Menschen, also eine Art wolfsähnliche Entwicklung. Mhm. Nicht Lupus.
Lupus wäre auch super. Gott.
Dr. House war es, ne? Oder?
Irgendwo.
Ja, auf jeden Fall, da fahren wir halt, dass der gute J. Edgar die erste X-Akte geöffnet hat.
Genau, das war die.
Und wir sehen auch darin auch so historische Zeichnungen von diesem Wolfsmenschen, was ja klar, also einfach
ein Werwolf, die
Werwolf-Mythologie. Genau. Dann sehen wir noch so ein bisschen so die Beerdigungsszene an sich. Ne, die Stammesbeerdigungsszene, wo Mulder mit der Frau, glaube ich.
Die Schwester.
Von Gwen. Mit der Schwester, mit Gwen,
Gwen,
ne? Ja,
Gwen, die Schwester von Joe.
Genau, Gwen, die Schwester von Joe, mit ihr ein bisschen darüber spricht und dann sehen wir auch halt so das Verbrennen des Leichnams.
Genau, wir sehen dann noch diese so Medizinmänner, die da drumrum tanzen und die Gesänge und dann zünden sie das an und dann ja, ich will es nicht Gesang nennen, aber es hört sich auch wie Geschrei, teils Gesang
ja,
und so.
Genau.
Also deswegen, also interessant ist das schon auf jeden Fall.
Vor allen Dingen zeitlich interessant, weil die fangen im Hellen an. Und im Dunkeln ist immer noch am Brennen.
Ja, es ist sowieso total interessant, weil die sind ja zu dieser Beerdigung und dann sitzen sie im Auto halt, Scully und Mulder, und unterhalten sich. Und es ist halt wirklich taghell. Und der Medizinmann kreist seine Runden und tanzt da drum und so weiter. Und dann reden sie über diesen Fall. Und der nächste Schnitt ist dann halt wirklich stockfinster sozusagen. Und du denkst, haben die jetzt da Stunden im Auto gesessen und haben die sich...
Ja, es wirkt fast so.
Merkwürdig,
es wirkt fast so. Es ist auf jeden Fall so, dass am Hellen anscheinend die Vorbereitung für dieses Event quasi waren und im Dunkeln dann halt die Verbrennung halt und wir sehen halt, die lassen sich schon Zeit. Das sind schon ein paar Minuten, die da von der Folge da draufgehen mit der Beerdigung. Draufgehen.
Genau. Und dann kommt ja noch der gute Lyle vorbei.
Der gute Sohn angeritten, weil er quasi... Auf seinem Pferd, genau, weil er quasi Tribut geben möchte halt, ne? Und er wird natürlich weggejagt, ne? Also als der, dessen Vater halt den umgebracht hat, vermeintlich.
Naja,
bist du halt nicht der beliebteste Oberfläche. Ja, hat er ja auch. Ja.
Genau. Die Schwester schickt ihn weg, schenkt aber vorher der guten Scully, die nochmal ihr Mitleid bekunden möchte, weil das so Brauch ist, dass die Sachen, die der Tote zurücklässt, verschenkt werden sollen und er nicht so viele Freunde hat, schenkt die gute Gwen der Scully ist das eine Kette, ein Armband irgendwie so, und da ist auch wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen, die Folge, so eine riesige Klaue dran, von so einem Wolf halt. Und ich finde, das ist total...
Ja, das ist merkwürdig, ne? Man lässt so die Indizien und so. Ich meine, uns muss man nicht mehr überzeugen, aber man scheint auch nicht wirklich darauf so ein bisschen so groß einzugehen. Es ist eigentlich relativ schnell klar, was da los ist.
Ja, genau. Halt, ne? Also deswegen, ich habe gedacht, okay, jetzt schenkt sie ihr die Kette. Da ist diese große Klaue dran, ja? Und wir sehen ja später auch nochmal so eine riesige Klaue, ja? Und ich dachte, okay, da könnte man ja noch ein bisschen was draus machen, da könnte man ja noch ein bisschen was draus erklären und so, weil es ja auch...
Nee, lassen Sie liegen.
Ja, sie steckt es halt einfach ein und sagt, ja, okay, ne, gut, sie nimmt es jetzt so als Mitleidsbekundung so hin, ja, als Geschenk.
Naja.
Aber man macht da draus nichts mehr, vor allen Dingen, weil ja auch am Ende, wir spoilern ja sowieso die ganze Folge, dass ja auch am Ende herauskommt, dass es ja wohl familiär bedingt ist. Ja, also vielleicht hat ja der gute Joe das auch von seinem Vater, der ja wahrscheinlich auch Werwolf war, ja, das bekommen, diese Klaue oder wie auch immer. Also das hat ja schon, aber die machen halt wirklich nichts da draus, so gar nichts.
Ja, total, das ist merkwürdig. Also als wenn einfach, das ist so ein bisschen überraschend viel Business as usual in dieser Folge, finde ich, muss ich sagen. Obwohl die nächste Folge mir zumindest optisch, die nächste Szene mir sehr gut gefallen hat, nämlich der gute Quarterman sitzt im Whisky trinkend im Dunkeln auf seiner Veranda, raucht sich ein, geht dann runter, weil er Geräusche hört, was sich bisher ja immer als gute Entscheidung erwiesen hat. Diesmal ist er aber auch nicht bewaffnet. Und man sieht so das Whiskyglas hat er so vorne am Rand der Veranda abgestellt. Und dann wird er plötzlich angegriffen. Dieser Kamerashot ist sehr geil, weil die Kamera ist direkt vor diesem Whiskyglas und man sieht nur im vorderen Teil des Bildes das Whiskyglas und im hinteren Teil, wie er auf dem Boden liegt, schreit und irgendein wolfsartiges Wesen auf ihn einschlägt im Dunkeln halt. Ne?
Ja.
Und das ist so ein typischer Akte X-Shot, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja,
also diese ganze Szene. Weil sie auch so verschwommen ist. Du siehst
das
im vorderen Teil, siehst du das Glas halt total scharf mit dem Whisky und dem Eis drin und im hinteren, im unscharferen Teil des Bildes siehst du, wie halt, ja, das ist so Akte X at the best, halt, ja, ein Wesen auf ihn einschlägt halt. Und dann ist der nächste Shot ist dann halt von, ist dann halt der Leichensack und Scully, wie sie ankommt und diesen Leichensack hochnimmt, am nächsten Tag. Halt, ne? Ne, also es ist einfach, ja, es ist so, das erinnert mich tatsächlich sehr an Breaking Bad, wie Breaking Bad später so Szenen inszeniert hat. Und das ist auch irgendwie, da haben sie es auch ein bisschen mit her.
Ja, halt, ne? Also die Szene ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, sagen wir es mal so, weil ich weiß jetzt nicht, was sie 93 so hätten hinkriegen können, so wenn man den gesamten Werwolf mal halt darstellen können. Aber das sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Danach allerdings muss man sagen, finde ich es, ich musste kichern. Ja, ich musste wirklich kichern, weil ja. Mulder läuft ja so durch die Gegend.
Ja.
Ja.
So weit ja, weg auch.
Er läuft, ne? Ja, er läuft ja so über die Felder und ja. Die haben ja so Tiere, so wilde Tiere ja. In so kleinen, winzigen Käfigen. Da wollte ich schon vorbeigehen und die Tiere freilassen. Man kennt mich, ja. Ich bin ein Freund der Tiere. Naja, auf jeden Fall. Und dann findet er erstmal so einen geilen Haarbüschel. Ja, an so einem Baum hängen. Aber das sah ultra schlecht aus, wie er da diesen Haarbüschel. Und dann findet er wieder so ein Stück Haut. Und er packt es natürlich alles wieder ein.
Ja, aber es bleibt auch liegen im Prinzip. Ja. Also so geschichtlich. Und das Witzige ist, es wird auch überhaupt nicht erklärt, warum er so weit weg war. Und, also er ist ja, man sieht das Haus ganz weit im Hintergrund. Also keine Ahnung, warum er, ich gehe mal 100.000 Kilometer.
Genau. Ne? Er findet das, er packt es ein. Es wird nie wieder darüber gesprochen.
Nee, gar nicht. Scully sucht ihn ja dann und stößt dann auf den Puma im Käfig, den du befreit hättest. Halt, ne? Und dann sieht sie, als sie sich erholt hat von dem Check, dass da hinten einer liegt.
So nackter.
Ne? Nackter. Und was macht sie natürlich? Sie rennt sofort zu dem Nackten.
Nein, und schenkt ihm ihren Mantel.
Schenkt ihm ihren Mantel und will ihn zum Arzt bringen.
Genau, es ist natürlich der gute Lyle, ja.
Es ist der gute Lyle, der nicht weiß, was passiert ist und wie er da hingekommen ist.
Keiner wusste, dass das Lyle ist, der da jetzt liegt.
Also wir fassen jetzt mal zusammen, wir hören wolfsähnliche Geschichten, wir hören Wölfe nachts heulen, wir sehen Spuren, die vom Menschlichen ins Tierische übergehen und wir haben Hautfetzen gefunden. Und einen nackten Mann.
Und einer, der von dem gesagt wird, er sah aus wie ein Wolf, ist dann ein Mensch geworden und hat wen anderes angegriffen und jetzt haben wir wieder einen Angriff.
Ja, total.
Was könnte das sein? Wir sollten
Sherlock Holmes. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, aber was auf jeden Fall, wer den besten Preis für beste schauspielerische Leistung nicht kriegt, ist der gute Lyle. Denn am nächsten Tag, also er wird ihm dann im Krankenhaus, wird ihm ja dann auch erzählt, dass sein Vater tot ist. Und er dem ist das so unfassbar egal, oder? Also es sieht wirklich, das ist echt schlecht gespielt. Ja,
vor allen Dingen auch seine Geschichte ist so geil. Er ist halt nachdem er weggeschickt wurde von der Schwester des Toten, weil er ja bei der Beerdigung aufgetaucht ist, wird er weggeschickt und dann hat er sich erstmal schön ein bisschen Bourbon geballert. Und weil er, wenn er sich so ein bisschen Bourbon ballert, wird er immer traurig und dann geht er zu den eingesperrten Tieren, ja, weil es ihn an seine Mutter erinnert. Und dann sagt er auch so geil, ich kann mich gar nicht mal dran erinnern, mich nackt ausgezogen zu haben und dahingelegt zu haben. Ich muss richtig voll gewesen sein.
Es ist wirklich.
Und dann sagt Scully nur, und dann waren sie bei ihrem Vater und er so, ja, saß du auf der Terrasse. Und dann kommt das, wo du denkst, Alter, der Typ, ne? Alter, habt ihr nichts?
Ja, furchtbar,
ganz,
oder?
Ganz schlimm.
Auch wenn er dann so ins Weinen übergeht, das sieht einfach total schlimm aus. Also es ist wirklich schlecht gespielt und diese Geschichte ist also einfach, das Schlimme ist, das soll ja die Wahrheit sein.
Ja.
Ja, apropos Wahrheit, Mulder ist ja mittlerweile wieder beim Indianerstamm, beim Stammesältesten und da ist das jetzt mit, dass er sagt, hey, du hast ja auch was Indianisches, Fox.
Ja.
Ne? Du bist listiger Fox, ne?
Genau, aber ich möchte hier nochmal auch auf Band festhalten, er meint damit Fox Mulder, nicht dich.
Ja.
Du bist nicht listiger Fuchs.
Es ist erschreckend, wie gut du mich kennst. Das war das Erste, was du mir gesagt hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben.
Das ist das Erste,
haben,
was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Obwohl dieses Wortspiel von Mulder, wo er sagt, ja, dass du bist ja listiger oder schneller Fuchs oder irgendwie sowas sagt der gute Ich. Ja. Und Mulder antwortet, naja, solange es nicht Spooky Fox, also Spooky.
Ja, Spooky
genau,
Foxes.
Er
ja,
ist schon lustig ja, irgendwie.
Ja, das stimmt schon.
Genau, und dann erzählt der gute Isch, erzählt dann, dass er das Ganze schon mal durchlebt hat, ne?
Ja, genau, dass er das Ganze schon mal durchlebt hat. Und zwar, ja, dass er quasi, das sind so Geschichten, mit denen er aufgewachsen
ist.
Naja,
er ist, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, halt Teil der ersten X-Akte 1946. Da
genau,
war er halt
richtig,
quasi
genau,
ja, mit dabei, als dieser erste auftretende Werwolf-Fall in den X-Akten ermordet wurde.
Und dass das halt so über direkte Vererbung halt geht, ne?
Genau.
Ja, und dass es halt diesen Stammeshintergrund hat und das ist auch so ein bisschen so die Wächter, ne? Also ein bisschen hat es auch einen mythischen, mythische Folklore, was da
ja,
gemacht
ist halt,
wird.
Ja, halt, ist halt ne? Sehr indianisch. Also ich weiß nicht, hast du, oh mein Gott, wie heißt denn das? Until Dawn?
Bully Parade.
Ja, Until Dawn gespielt.
Until Dawn, ja.
Mit
ja,
Hayden Panettiere in der Hauptrolle und dem Guten, der jetzt auch in Bohemian Rhapsody die Hauptrolle gespielt hat. Da geht's auch sehr um so Indianer-Geschichten und das, da gibt's auch, dass man sich so verwandelt. Also die Geschichte, die er Isch erzählt, ist halt so, wie du schon sagst, so typisch indianische.
Ja, Folklore. Genau. Er macht das auch gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ein schauspielerisches Highlight definitiv in der Folge. Er sieht halt auch krass aus mit diesem Auge und so, mit dem trüben Auge auf der linken Seite und so, ne. Das ist, ja, das ist schon ein bisschen, das hat schon was. Also den haben sie gut besetzt und vor allen Dingen auch, dass sie ihn so lange reden lassen, wenn so die Kamera auf ihn drauf fährt und so.
Ja, sie halten ihn immer so ein bisschen im Dunkeln, ne, halt, ne, und so.
Genau.
Also sie halten ihn schon sehr mystisch und es ist schon gut, das ist wirklich
genau,
gut gemacht.
Ja, und dann gibt es draußen Geräusch, ne? Und alle drei sofort mit den Waffen raus. Und da begegnen sie der guten
ja,
Gwen. Ne, die gute Gwen versucht noch mit dem Auto abzuhauen. Die hat sie offensichtlich belauscht und naja, sie wird jetzt quasi vernommen. Ne, und ja, ich glaube, dann sind wir ja schon in der Szene mit dem Gerichtsmediziner und Mulder mit dem Telefon.
Genau, das ist, genau, sie sagt nur, dass sie halt zu der Ranch gefahren ist abends noch, weil sie halt dem Lyle einen von Latz ballern wollte, warum er da aufgetreten ist und
genau,
also hingekommen ist zur Beerdigung und ja, dementsprechend glauben sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie es glauben, ob sie es vielleicht war, weil wir haben ja eben gesagt, es könnte vererbt werden, vielleicht hat sie es dann auch und dann genau kommt das großartige Telefonat mit dem guten Doktor an.
Ja, ja. Fällt dir, ganz ehrlich, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, ehrlich gesagt.
Das ist schon so, die, so.
Es ist, ja, fahr da jetzt hin, ne? Mulder, Scully ist
ja,
in Gefahr.
Ja, genau.
Dafür
ist dieses Gespräch da.
Ja, nur dafür ist es geschafft. Sie ist da mit jemandem zusammen, ne? Und der könnte.
Genau, und dann
ne?
auch doch diese, er hat die, das, in seinem Blut hat er DNA
ja,
von seinem Vater. Das kann aber nur
ja,
sein, wenn er, die ihn gegessen hat, so ungefähr.
Ja, genau da. Das hab ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also er hat das Blut von seinem Vater.
In seinem Körper,
woraus,
ja.
Ja, aber das kann er nur haben, wenn er ihn gegessen
ja,
hat.
Ja, ungefähr so. Also er sagt nicht genau ja, das, aber das ist... Das
ja,
ist so,
aber es soll das... Aber für Mulder ist es halt der letzte
ja,
Tropfen halt und er fährt halt hin. Er weiß ja, dass Scully mit dem guten Lionel da im Haus allein ist, im dunklen Haus. Und ja, während sie ihn sucht, ist er auch schon kräftig am Verwandeln. Und tatsächlich sieht das Verwandeln sehr, sehr
das
geil
stimmt,
aus. Muss man sagen, das haben sie gut gemacht. Das sind so animatronische Effekte und so. Und der Darsteller, da macht er das eigentlich ganz gut. Ne? Also das, was er gespart hat in der Krankenhausszene, das hat er da ein bisschen wieder rausgeholt halt. Ne? Und kriegt dann so Zähne und sein Gesicht deformiert sich. Und ja, er verwerwolft halt.
Ja,
ne?
Also ich fand die krasseste Szene echt, es gibt so einen Shot auf seinen Arm. Ja, und dann...
Ja.
Normalerweise, oder in anderen Filmen wird es halt so dargestellt, dass einfach die, über die Haut halt, die Haare so wächst, über die normale
genau,
menschliche Haut, und
da
genau, und das
durch,
bricht so durch, das erklärt auch, warum Mulder diese ganzen Hautfetzen gefunden hat, ja.
Richtig, genau.
Was ja auch dann halt liegen gelassen wird, was sie ja nicht mehr ansprechen werden, aber es sieht extrem krass aus, wie in diese Haut so und da drunter ist dann diese Haut mit den Haaren, es sieht schon geil
ja,
aus.
Ja. Also diese animatronischen Effekte, oder das ist, nennt man so, ne, irgendwie, also auf jeden Fall sind das so genau. Real-Life-Effekte, die halt wirklich gemacht wurden, also nicht mit dem Computer oder so, und die sehen wirklich richtig gut aus, das muss man wirklich sagen, also deshalb sehen die auch jetzt nach 27 Jahren noch so gut aus halt, ne, also, und du hast wirklich das Gefühl, eine möglich bare Verwandlung zu sehen,
genau.
Halt, ne, und nicht einfach nur so ein Morphing-Ding halt, ne, also es passt auch, ne, dass er da so wirklich so die Kleider so abspringt und so, nicht so wie beim Hulk, der die Hose anbehält. Na, jetzt mal ehrlich.
Ja, da ist schon was dran.
Ja. Na, auf jeden Fall ist dann Mulder mittlerweile mit dem Herrn von der Stammespolizei, ich weiß, angekommen, und man hat jetzt spielen sie halt im Dunkeln, sucht den Wolf.
Ja, so kann man sagen, Mulder findet dann die gute Scully, die sich versteckt hat. Ja, weil sie waren mit Lyle zusammen und dann war plötzlich da dieser Wolf, ja, und dann werden sie angegriffen, aber der gute Sheriff, der erledigt dann den Wolf.
Ja, und dann Kamera, also man leuchtet den Wolf aus mit etwas Licht, und wer liegt da?
Der gute Lyle. Genau.
Ja, genau.
Bam, 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 bam. Und geil ist auch hier an der Stelle, wie Scully immer noch so, hä? Eben war doch wieder Wolf und er war doch im Bad und so.
Das ist ja komisch. Da muss ich sagen, da ist sie auch, also da ist sie nicht nur skeptisch, sondern da ist sie irgendwie gefühlt ein bisschen blind in dieser Folge, oder?
Ja, sie ist so, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben in dieser Episode. Also irgendwie ist
es ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist merkwürdig. Also als hätte die gute hier, ich will immer Marilyn Manson sagen, aber als hätte die gute Marilyn Osborne tatsächlich irgendwie so keine Instruktionen bekommen, ne? Also dieser Mulder ist der Arzt und der Trapper. Der muss immer weit weg vom Tatort nach Spuren suchen, und der fasst auch den Toten in den Mund.
Ja, irgendwie so. Die Frau ist nur da, um da zu sein. So.
Ja, offensichtlich, weil sie hat jetzt auch eigentlich, sie ist die Denzel in Distress halt, ne? Also sie hat auch dann, es ist dann jetzt auch eigentlich nur noch die Verabschiedung von der Stammespolizei halt, ne? Und im Prinzip ist eigentlich.
Ja, wir haben dann noch eine coole Szene eigentlich, wo Mulder sich auch nochmal von dem Stammesältesten Ish verabschiedet, und er sagt, wir sehen uns in ungefähr 8 Jahren wieder, und Mulder sagt, ich hoffe nicht, weil diese Fälle in der Akte, die Mulder erklärt hat, ist es halt so, dass alle ungefähr 8 Jahre das wieder auftritt, dieses Phänomen, dort in der Gegend.
Ja.
Ja, und er spricht da schon so ein bisschen.
Ja, das passt auch mit den Abständen, ja.
Genau.
Ja, mag sein. Mag sein. Auf jeden Fall sehen wir dann als quasi letzten Shot, wie sie halt mit dem Auto halt Canadian Hill verlassen, die offensichtlich kanadischen Wälder, und die Kamera fährt so zurück und zeigt so den nebligen kanadischen Wald, und ja, wir hören da so die Wölfe heulen. Ja, fertig.
Das war's.
Ja, ging tatsächlich auch für unsere Verhältnisse sehr, sehr schnell, muss man tatsächlich sagen. Wir sind jetzt noch, Christoph, unter der Länge der Folge.
Ja.
Das ist noch nie gewesen, und das ist auch einfach daran, weil, ehrlich gesagt, ist alles so ein bisschen dünnes, ne? Und es wird auch alles nicht wirklich, also die Dinge, die aufkommen, werden nicht nachverfolgt.
Ja, das finde ich, das haben wir ja jetzt die ganze Zeit immer schon erwähnt, dass das wirklich so dieses, was Mulder sonst immer so ausmacht, dass er jedes Indiz dann benutzt und erklärt, warum, wieso, weshalb, egal wie hirnrissig das ist, ja, dass das überhaupt nicht stattfindet. Er findet Indizien, er findet diese Fußabdrücke, er findet die Haut, er findet das Haarbüschel, Scully hat diese Kette und all so Sachen, und eigentlich ist das alles egal, weil sowieso von Anfang bis Ende der Folge klar ist, um was es hier geht, für jeden, außer für Scully, weil die für gar nichts da ist.
Ja, tatsächlich. Also man hat echt das Gefühl, dass die Autorin sich wirklich nicht so sehr auch mit den Figuren halt beschäftigt hat.
Ja, ich
weil das ist alles echt ein bisschen dünn. Also so handwerklich, muss man sagen, kann man wirklich nicht viel dran aussetzen. Also ich kann nur sagen, die gute Marilyn Osborne, das war auch die einzige Folge, die sie für Akte X gemacht hat. Ne, ansonsten hat sie für etliche andere Serien als Script-Editor gearbeitet, aber tatsächlich ist das auch ihr einziges Drehbuch, was sie jemals geschrieben hat. Tatsächlich.
Wir wollen jetzt nicht darüber mutmaßen, wieso, weshalb, warum, aber ich kann es persönlich verstehen. Obwohl natürlich auch immer noch ein bisschen was am Regisseur am Ende hängen bleibt. Der hat ja auch mit der Geschichte, der musste ja auch rüberbringen und so, aber der hat wahrscheinlich das Beste draus gemacht, was er aus dem Drehbuch hat kriegen können.
Genau. Ich würde mal sagen, dann kommen wir in unsere 1 bis 10er Bewertung. Soll ich anfangen oder
bitte
möchtest
gern.
Du? Okay, also ich fange an. Also ich gebe der Folge einfach 5 von 10. Und das mit Goodwill, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Folge ist, ja, ist kurzweilig, ist, man kann sie wirklich mal schnell weggucken. Sie geht genauso schnell, sie geht schneller zu besprechen, als sie anzugucken, weil irgendwie alles von Anfang an klar ist. Das mit dem Werwolf ist klar, das scheint auch irgendwie allen wichtigen handelnden Personen so klar zu sein, dass sie auch die Indizien gar nicht mehr erklären müssen, sondern die einfach nur einstecken müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach der Handlung folgen müssen. Und es gibt da wenig Überraschungen an der ganzen Geschichte. Die Sache an sich mit der Lykanthropie, das ist interessant, mit dem generell so das Indianer-Thema, das finde ich auch interessant, so dieses Formwandler-Ding. Das hat alles viel Potenzial, ist aber ein bisschen ähnlich wie viele Beweise und Indizien in dieser Folge liegen gelassen worden. Ansonsten handwerklich hatte David Nutter ein paar schöne Bilder gemacht. An seiner Regie lag es auch nicht und gerade auch der Angriff auf den guten Quarterman, das war sehr schön inszeniert, also deshalb würde ich sagen, es ist einfach Mittelmaß, diese Folge. Hätte viel mehr sein können von der Ausgangslage, viel mehr, als es Stories waren, wie beispielsweise die Maschine oder so. Oh Gott. Aber tatsächlich hat man es tatsächlich ein bisschen liegen gelassen.
Ja.
Make my words.
Definitiv. Also ich kann dir da nur vollkommen zustimmen. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, als ich die Folge angefangen habe und es ja sehr schnell klar ist, um was es in dieser Folge geht, nämlich um so Werwolf-Lykanthropie-Zeug, was ich eigentlich total cool finde. Also ich mag so Filme, so, keine Ahnung, Underworld und solche Geschichten. Ja, das gucke ich total gerne. Und habe ich mich schon so ein bisschen innerlich gefreut, so, na, wie sie das aufziehen, mit welchem Hintergrund und so weiter. Dann mit den Indianern noch dabei, ne, da war ich immer noch so, hey, da können wir was draus machen, das könnte richtig geil werden, ja. Und dann ist halt so die Folge, dass du quasi schon, nachdem Scully und Mulder bei den Quartermains in der Ranch sind, nach dem Pre-Intro, nach dem Intro, da weißt du quasi schon, was in der Folge passieren wird. Und das ist so irgendwie schade, dass das, wie du schon sagst, also alles liegen gelassen wird, womit man hätte was machen können. Und ich sag mal so, das sagen wir beide jetzt, ja, die eigentlich mit Filme machen und so weiter nichts am Hut haben, wir außer gucken, ja, können wir gut, Filme und Serien, ja. Wenn uns das schon auffällt, was man hätte aus diesen Indizien, die ja auch da waren, ja, also wir haben die Fußabdrücke, wir haben das alles gehabt. Also es muss ja im Drehbuch gestanden haben, dass sie das da haben.
Es gab keine Spannung.
Genau, warum hat man daraus nichts gemacht? Man hätte auch aus dieser Verwandtschaftsgeschichte noch ein bisschen mehr spinnen können. Warum ist das so? Hat sie es denn jetzt oder nicht? Da wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Also die Schwester Gwen, ja, sie sagen es kurz, es könnte auch sie haben.
Ja, ja.
Aber ist auch egal. Und dann heißt es noch, wo ist sie? Ja, sie hat das Reservoir verlassen, weil sie jetzt abgeschlossen hat.
Ja, genau. Vieles ist halt auf das Ganze begegnet. Also gerade in der ersten Staffel merkst du das häufig, dass viele Sachen so das Ende erwecken. Oh, da kommen wir nochmal hin zurück. Ne? Oder da wird nochmal was zu kommen. So wie auch das, was der gute Ish gesagt hat. Aber das
ja, genau. Passiert und halt das nicht. Das ist halt sehr schade. Deswegen, um das Ganze hier abzukürzen, weil du hast eigentlich das schon gut zusammengefasst. Ich hatte tatsächlich mir aufgeschrieben hier in meinen Notizen eine 6 von 10. Aber dadurch, dass wir jetzt hier darüber nochmal drüber gesprochen haben und ich das noch so mal so ein bisschen, ich bin nochmal schwanger gegangen, wie man so schön sagt, mit dieser Bewertung, werde ich das auch reduzieren. Ich bin auch hier bei einer 5 von 10, aus demselben Grund wie du. Die Geschichte an sich, also was man hätte erzählen können, ja, finde ich total spannend, ja, finde ich total interessant. Die Indianer-Werwolf-Kiste, großartige Bilder dabei, gute Effekte, aber halt viel liegen gelassen. Deswegen bin ich auch bei 5 von 10.
Alles okay. Ja, gerade wenn man sich ansieht, was man hätte machen können aus dem Thema, ist das eigentlich noch mal ein Punkt weniger. Weißt du, also mit dem Thema, also dieses Lykanthropie, das wird noch ein Thema in einigen anderen Folgen sein, allerdings halt dann mit einer anderen Ausgangslage und auch ein bisschen besser, soweit ich hier die Folgen überblicke. Deshalb bleibt das Thema auf jeden Fall spannend.
Das hoffe ich.
Ja, Christoph, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu der Folge?
Zu der Folge habe ich, glaube ich, alles gesagt.
Ah, okay. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ja, mich bei dir zu
Ich danke
bedanken.
auch.
Wir haben unsere kürzeste Lone Gunman-Show-Folge. Und wir können aber sagen, wir können, aber dafür wird sicher die nächste länger, weil ich freue mich auf die nächste richtig, weil die nächste ist zumindest in meiner Erinnerung eine der besten Akte X-Folgen, die ich je gesehen habe. Denn in der nächsten Folge sind wir beide mit dem Kokon konfrontiert. Bis dahin, macht's gut und
Ciao.
ciao!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.